Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Thomas Wischniewski und Desiree Wolf sind heute wieder bei uns zu Gast und Malte Asmus sitzt wieder am Moderationspult. Hallo ihr beiden erstmal.
Hallo.
Mahlzeit.
Ja, Zählspiel oder Lochspiel, was ist besser? Das ist eine Frage, die haben wir an dieser Stelle ja schon einige Male in den letzten 3 Jahren diskutiert. Aber warum muss man sich eigentlich für eins entscheiden? Man kann doch einfach beides spielen, wie bei der ISPS Hender World Super Six in Australien. Und dann mischt man das einfach mal ein bisschen. Über 54 Löcher wurde in Perth nämlich Zählspiel ausgetragen. An dessen Ende qualifizierten sich dann die 24 Besten, um im Lochspiel bzw. Matchplay im K.O.-System über jeweils 6 Löcher gegeneinander anzutreten. Und der Last Man Standing, der gewann dann am Ende das Turnier. Brad Rumford war das und der hat auch was zu diesem neuen Modus gesagt. Und da hören wir doch mal rein zu den Kollegen der European Tour.
My thoughts to this, generally to win a 72-hole golf championship, it generally comes down to 6 holes. But what was so bizarre and unique about this week was the 6 holes was played 4 times over. So for myself, obviously I had the bye in the morning, but I just feel completely drained. I feel as though every match was just that... was the tournament as a feeling, but just having to not really get ahead and just take it one match at a time was really, really difficult. So I just feel spent. I'm done.
Also er war fertig, er war erschöpft, kann man natürlich auch sein nach so einem Turnier. Thomas, das ist ein neues Format, das ist ein anstrengendes Format, wie Brad Rumford gesagt hat. Wie findest du es?
Ja, das ist halt der Versuch von der European Tour zu sagen, wir versuchen halt beiden Anforderungen gerecht zu werden. Zählspiel als Ausscheidungskriterium sozusagen, die ersten 24, du hast es angesprochen, kamen dann in die K.O.-Runde. 24 klingt komisch, die ersten 8 waren quasi schon für Runde 2 gesetzt und das Problem für Brad Rumford war, er hat quasi nach 54 Löchern geführt. Also du gehst in Führung, bist da 3 Tage in Führung und dann musst du am Sonntag irgendwie K.O. Matchplay spielen und 6 Löcher ist jetzt nicht so wahnsinnig viel für Matchplay. Super anstrengend. Er hatte den Vorteil, er musste nur 3 Mal spielen, also nur in Anführungszeiten, also nur nochmal 18 Loch, aber 18 Loch Matchplay ist eine andere Nummer, vor allem in 3 Matches. Und dann kommt noch ein extra Hole dazu, da bist du ein bisschen früher fertig. Und das ist schon psychologisch nicht so ganz einfach. Ich glaube, es erhöht ein bisschen die Spannung, ist aber auch sportlich ein bisschen fragwürdig, wenn man so sieht, wer von den Top 8 sozusagen im Halbfinale waren, da waren sie Nummer 1 und die Nummer 2. Alle anderen haben es nicht ins Halbfinale geschafft. Oosthuizen als Nummer 4 nach der Vorrunde, nach den 54 Tagen, schied sozusagen im Viertelfinale aus, durfte dann aber auch noch weiterspielen. Man hat also quasi konsequenterweise nicht nur die K.O.-Runde gespielt, sondern hat auch noch die Finale gespielt, Platz 3, Platz 4 Playoff, Platz 5, Platz 6 Playoff, Platz 7, Platz 8 Playoff. Für die Zuschauer super spannend und die European Tour, wir sprachen letzte Woche drüber, plant ja so ein 6-Loch Nation Cup im Mai. Das ist so wahrscheinlich der erste Testlauf gewesen. Ich find's also spannend. Ich fand's halt nur ein bisschen, wie gesagt, schade für die Spieler, die sich so ein bisschen nach vorne gespielt haben. Oder so wie Sebastian Heisele, der Deutsche, der um einen einzigen Schlag an dem Playoff vorbeigezogen, geflogen ist. Ärgerlich, aber was willst du machen?
So ist der Modus eben. Desiree, wie kam er bei dir an?
Ja, also zum ersten kurz zu Sebastian Heisele, es war wirklich schade, weil es konnten natürlich nur 24 weiter und nicht irgendwie noch schlaggleiche andere und deswegen mussten geteilte 22 Platzierte dann quasi das unter sich ausmachen, wer da jetzt ins Finale darf und da ist Sebastian Heisele wirklich ganz knapp dran vorbeigeschrammt, also Chapeau, das hat das ja sehr gut gemacht, aber dann halt knapp nicht geschafft. Den Modus finde ich im Prinzip nicht schlecht. Diese Umstellung finde ich ganz reizvoll, dass du erst das Zählspiel hast, erstmal so 3 Turniertage in Sicherheit gewiegt wirst und dann letztendlich dann nochmal so ein ganz anderer Modus irgendwie kommt. Und insofern, ich finde es nicht so schlecht und letztendlich wäre der Gewinner so oder so Brad Rumford gewesen, weil der hat einfach in der Statistik, wenn man das sieht, der hat die ganze Zeit über, als noch Zählspiel war, hat er 40,7% Birdies gemacht. Also er hat 22 von 54 Löchern im Birdie gespielt und im Matchplay hat er genau dasselbe gemacht. Da hat er 9 von 22 Löchern im Birdie gespielt, also 40,9%. Das finde ich ausnahmsweise mal eine unglaublich aussagekräftige Statistik, dass derjenige, der sich dann ganz vorne durchsetzt, tatsächlich in beiden Formaten ganz, ganz vorne ist. Und also ich fand es interessant, das ist halt für die Zuschauer mit Sicherheit aufregend, da ist immer was los, du hast auf gar keinen Fall die Situation, dass, was ja öfter mal vorkommt, einer unglaublich in Führung ist und dass der ganze Sonntag so ein bisschen das lange Gähnen ist, bis der jetzt endlich mal fertig ist, weil den tatsächlich wahrscheinlich keiner mehr gefährden kann. Mhm. So hast du Action. Es ist mit Sicherheit sehr anstrengend. Ich glaube, es ist halt, wie ja Rumford schon gesagt hat, ist halt mental auch unglaublich anstrengend, dann immer wieder bei Null anfangen zu müssen, weil ihm ja dann seine Vorleistung in dem Moment nichts bringt. Und aber Mai, hartes Format, aber ich finde es eigentlich cool und ich würde das auch gern weitersehen.
Ja, hat mir auch gefallen. Aber unser Meinungsbild, unser Stimmungsbild ist natürlich nicht repräsentativ. Die European Tour hat auch mal die gefragt, die es direkt betrifft und nicht nur den Sieger Brad Rumford, sondern auch den zweiten Pfadschara Kong Watmai. Den haben sie natürlich auch gefragt und der hat Folgendes gesagt.
Yeah, I like this court and I like to play match play again, yeah.
Also, kommt bei ihm gut an, aber auch der viertplatzierte Jason Scrivener, auch der wurde nochmal nach dem Format gefragt und der hofft auf baldige Wiederholung.
You know, it's hard to tell. I've come close here in the past, but this format, it's really hard to plan ahead. But, you know, it was a really exciting day, had a lot of fun and yeah, I think we're looking forward to doing it again.
Also spätestens im Mai bei dem von Thomas schon angesprochenen Turnier in England wird's dann auf jeden Fall wieder ein Matchplay Format geben, wie es bei der Premiere in Perth insgesamt so abging. Ein paar Sachen haben die beiden Kollegen ja schon erzählt, was dort noch alles passierte. Das fassen wir jetzt zusammen und außerdem sprechen wir heute bei nurgolf hier auf meinsportradio.de noch über die Australian Open der Damen und die Genesis Open der PGA Tour im Riviera Country Club und dort auch über den Griff eines US-Amerikaners nach der Spitze der Weltrangliste. Das alles gleich hier bei nurgolf.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Jetzt geht's los hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit der Besprechung des ISPS Händler World Super Six in Perth. Wir haben ja eben schon über den neuen Format und über das neue Format und auch über den Sieger, über Brad Rumford gesprochen und den lassen wir gleich zum Start natürlich auch nochmal zu Wort kommen. Der hat sich eben durchgesetzt dann im Matchplay im Finale gegen Pfadschara Kong Watmai, einen jungen Thailänder, der bisher auch noch nicht so oft auf der großen Bühne aufgetreten ist. Ich glaube, bisher auf der European Tour noch gar nicht. Zumindest ist er uns noch nicht untergekommen. Wir haben ihn bisher noch nicht gesehen. Aber Brad Rumford, den müssen wir als erstes mal ehren, Desiree. Das ist ja ein Mann, der ist ja schon etwas länger dabei auf der Tour, hatte aber jetzt erst kürzlich seine European Tour Membership, seine Karte verloren, weil er eben in den letzten Jahren seit 2013 nichts mehr gewonnen hatte. Auch unter anderem krankheitsbedingt, weil er ja sich einer Darmoperation unterziehen musste und insgesamt länger pausieren musste.
Ja, das ist halt immer die schlechteste Phase im Leben eines Golfpros, wenn du zum einen krankheitsbedingt oder eben auch einfach umständebedingt, kann ja auch mal einfach nur schlechtes Spiel sein, schlecht in Anführungszeichen, wenn du dann die Tourkarte verlierst und im Prinzip deine Jobgrundlage verlierst. Und Rumford war entsprechend erleichtert, zurück zu sein. Er hatte auch gesagt, dass er in den vergangenen Monaten natürlich wirklich viel nachgedacht hat. Und also wirklich ziemlich gräuselige letzte 6 Monate hatte und ist jetzt umso glücklicher, dass er wieder zurück ist.
Das kann man durchaus nachvollziehen. Und der Mann, der ihn wieder auf die Spur gebracht hat, der ihm auch ja als Physio zur Seite stand, auch in der Rehabilitation und beim Wiederaufbau, das war Aaron Doyle. Und der war auch vor Ort und dem hat er ganz besondere Worte auf der Siegerehrung gewidmet.
Aaron Doyle, my trainer, he's the only one that really knows. There's a few people, but he's the only one that really knows how far I've come from. So that was pretty special, and I was trying not to make eye contact, but every time I did, in thanking it, I just couldn't do it. But anyway, it's really cool. So it's Aaron Doyle from Drive 360. It's this one's for him.
Also eine ganz besondere Ehrung, ihm wurde dieser Sieg gewidmet. Aber Thomas, es ist auch mal wieder eine von diesen Feel-Good-Stories. Der Mann Rumford, der kommt aus Perth, gewinnt in Perth und holt sich da natürlich seine Tourkarte zurück.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja der erste Australier, glaube ich, der seit irgendwie 1999, da gab es einen Australier namens Jared Moseley, der in Perth geboren und auch Perth gewonnen hat. Der gewann 1999 die Heineken Classic at the Vines Resort. Rumford ist halt irgendwie einer von den Spielern, der Platz liegt ihm einfach. Er hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Runden inzwischen auf diesem Platz gespielt und eigentlich immer unter 70. Er hat immer eine 6 vorne gehabt, hat immer den Platz auseinander gespielt. Und da merkt man halt, Heimvorteil kann manchmal auch wirklich helfen. Das ist eine Geschichte, die sprechen wir immer wieder mal an. Das kann Druck sein, aber so viele Australier, wie da am Start waren, war ja nicht der Einzige. Also nicht nur den Heimdruck, sondern einfach auch den Riesenvorteil. Ich kenne die Gegend, ich kenne den Platz, ich habe ja schon zig Male gespielt, ich habe ja gut gespielt, ich fühle mich ja wohl. Mein Trainer ist dabei, der hilft mir. Das hat er also eindrucksvoll gezeigt und seine Runden waren ja auch fast fehlerfrei, was Desiree sagte. Das ist ja 17 unter nach 54 Bahnen. Das ist eine Geschichte, die spielst du halt nicht, wenn du irgendwie da so ein bisschen Glück hast, sondern die musst du wirklich konstant spielen. Der Vorsprung von 5 Schlägen nach 3 Runden, Desiree hat es ja vorhin angesprochen im Vorwort, das ist natürlich, gehst du normalerweise den Sonntag, hast 5 Schläge vor und weißt, okay, komm, 5 Schläge, die müssen wir erstmal holen und musst dann ins Playoff. Das ist dann so eine Geschichte, die kann dann schnell kippen, aber er hat das souverän gemacht und hat irgendwie es geschafft, endlich mal wieder zu gewinnen. Ich glaube, erster Turniersieg nach 2013 bei den Volvo China Open und hat irgendwie springt jetzt in der Weltrangliste wieder unter die ersten 130, hat natürlich jetzt auch Race to Dubai, 270.000 Punkte, Tourkarte sicher. Das sind so viele, viele Faktoren. Wir sprechen jedes Mal davon, so ein Turniersieg kann so ein Door-Opener sein, so ein Key sein für das ganze nächste Jahr. Andererseits, es gab genug Australier, die zu Hause gewonnen haben auf der European Tour und die dann nicht mehr hochkamen. Das ist so, Australien ist halt eine besondere Gegend. Und wenn man sich die Teilnehmerliste anschaut, auch gerade so die Playoffs, das waren ja die australischen Meisterschaften, mal abgesehen von Adam Scott und Jason Day, waren ja gefühlt alle Australier da, die auch jemals nur einen Schläger in Hand oder momentan einen Schläger in Hand hatten und professionell spielen. Von daher, ja, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das Beste draus gemacht, Heimvorteil genutzt, klasse Sieg. Also ich fand's auch schön, dass er gewonnen hat, weil wir hatten 5 Schläge Vorsprung, wäre ärgerlich gewesen für ihn, wenn er dann irgendwie in der ersten Runde im Playoff ausscheidet, am ersten Extraloch oder so, wie das manchmal spielen, Leben ja manchmal spielt, wäre ziemlich doof gewesen.
Er hatte ja schon eingangs bei uns gesagt, weil wir haben den O-Ton der European Tour eingespielt, wo Rumford eben gesagt hat, das ist schon mental und auch physisch natürlich sehr belastend und sehr, sehr schwierig, dann sich auch umzustellen nach 54 Löchern. Zählspiel, dann plötzlich noch auf Lochspiel, also auf Matchplay, das war für ihn das Schwerste und eben dann auf jeden Gegner wieder neu einzustellen. Desiree, im Finale hatte er es dann mit einem 17-jährigen Thailänder, einem völlig unbeschriebenen Blatt bisher zu tun.
Ja, da also war ich ehrlich gesagt schon die ganze Zeit irgendwie erstaunt, was dann das für ein Typ ist, den man so gar nicht kennt. Das ist ganz, ganz, ganz toller Nachwuchsspieler aus Thailand. Es würde sich übrigens lohnen, Malte, kleiner Tipp am Rande, wenn du endlich mal Thailändisch lernen würdest, weil wir haben ja permanent solche Ergebnisse zu verkünden. Also speziell bei den Damen sind ja unglaublich viele Damen aus Thailand wirklich weit vorne. Das scheint wirklich eine kommende Golfnation zu sein. Und wenigstens einer von uns sollte das absolut perfekt aussprechen können.
Patara Kong Wat Mai?
Pronanong Fat Lum. Als die Dame, die so gerne ausspricht.
Aber auch nur wegen Pong.
Als den zweiten, den 17-Jährigen.
Patara Kong Wat Mai.
Kong Wat Mai. Übrigens, das ist der Spieler ist zwar unbekannt, aber ist der Spieler, der als jüngster Spieler jemals ein Professional Tournament gewonnen hat. Im Alter von 14 Jahren gewann er im Juli 2013 die Tsinghua Hin Open on the Asian PGA Tour. Jetzt ihr.
Ja.
Staunt ihr, oder?
Das ist Insiderwissen, deswegen bist du hier, Thomas.
Ja, das heißt, ich gestehe, es gibt so eine Seite, die nennt sich Wikipedia. Da kann man googeln. Ich wüsste das auch nicht,
Ich habe noch nie gehört, ey. Krass.
Ist ein Geheimtipp, man lernt hier nie aus.
2015 nochmal auf der Asian Development Tour die PGM CCM Rama Putra Championship in Rohangit gewonnen. Ist halt 17 Jahre alt und das ist zum Beispiel ein Nutznießer von diesem Modus. Er hat das ja vorhin im O-Ton gesagt, ich mag den Platz und ich mag Matchplay. Also das waren ja die beiden Sätze, die er sagte in dem O-Ton.
Wir können ihn nochmal einspielen.
Spiel ihn mal ein, obwohl er so lange ist, spiel ihn nochmal ein.
Yeah, I like this card and I like to play Matchplay again, yeah.
Ja.
So, und das sagt genau alles aus. Er fühlte sich wohl auf dem Platz und er mag Matchplay. Und er kam quasi als einer von denen, die von Platz 22, 23 starteten, war einer von denen, die quasi in die erste Runde mussten, also gehörte nicht zu den ersten 8 und musste sich nicht nur 3 Runden wie Rumford durchkämpfen, sondern sogar 4 Runden rumärgern mit der Konkurrenz. Also der durfte 24 Löcher spielen und hat seine Matches gewonnen, ein Loch auf, ich gucke gerade nochmal, ein Loch auf, also der musste immer zu Ende spielen, 2-1 gegen Matthew Miller im Quarterfinal, dann hat er im Halbfinale, hat er, ich gucke gerade nochmal, gegen Jason Scrivener, der Zweite, war 3-1 gewonnen, da hat er sehr überzeugend gespielt, hat quasi die dritte, vierte und fünfte Bahn jeweils gewonnen, Birdie, Paar, und mit 17 Jahren so abgezockt zu sein, das ist schon klasse. Also muss man also wirklich fairerweise sagen, und den Namen sollte man sich vielleicht merken, weil 17 Asian Tour kommt auch nach Europa oder nach Australien in dem Fall und ist Zweiter beim European Tour Event vor einem Louis Oosthuizen. Ich meine, Louis Oosthuizen ist jetzt auch keiner, wo du sagst, den schlägst du mal im Vorbeigehen. Und das ist schon, ich fand das schon so beeindruckend. Und was Desiree gesagt hat, es kommen immer mehr Thailänder, Südkoreaner, gerade bei den Damen, aber auch bei den Herren ist es immer häufiger der Fall. Mhm. Auch die ersten Chinesen, die kommen. China, Asien ist generell ja ein großer Golfmarkt. Und das sieht man bei den Ladies European Tour. Viele der Turniere der Ladies European Tour finden inzwischen in Asien statt. Die haben viele gute Spielerinnen, die haben viele gute Spieler. Golfen ist da quasi Volkssport. Und die Jungs kommen und haben dann einfach auch mit 17 schon, ich sag mal, die Nervenstärke. Ich hätte fast das andere Wort gesagt, das will ich jetzt lieber nicht sagen, von den Dinger, von den Olli Kahn immer spricht.
Du meinst diese ja. Low-Carb-Geschichte?
Genau. Sehr schön formuliert. Und das sind halt so Jungs, die kommen, ich meine, mit 14 gewinnen wir mit 14 ein Profiturnier. Ich meine, das kann noch so klein gewesen sein, aber gewinnen wir mit 14 Jahren ein Golfturnier. Und wer den Film noch nicht kennt, ich schweife mal kurz aus, Steve, so Movie, das ist ja das Leben von Steve Ballesteros, wir alle kennen ihn. Der wurde mit 16 erst Profi. Da sind große Sachen entstanden. Und das ist halt irgendwie 14 Jahre, da bist du echt noch ein Kind. Und da spielst du ja auch gegen gestandene Männer und Kerle. Da musst du erst mal gewinnen.
Und das hat er getan mit 14, ja klar. Und mit 17 jetzt eben den zweiten Platz. Und was er zu diesem zweiten Platz sagt, da hören wir auch noch mal rein.
Genau.
Yeah, feeling really good because yesterday I think I out in final round already. But now got second place, I just really happy.
Er ist der Mann der kurzen Worte, Desiree.
Ja, mag auch an einem noch etwas begrenzten Wortschatz liegen, aber also er könnte dann natürlich noch einen Englischkurs machen. Ihr könntet euch das gegenseitig beibringen eigentlich. Also egal. nein. Aber er hat halt damit genau das jetzt nochmal wiederholt, was wir ja schon angesprochen hatten, dass er im Prinzip da gerade noch so diese Top 24 gekratzt hat und sich gerade noch fürs Playoff qualifiziert hat. Und im Gegensatz zu Rumford, der quasi von der Spitze weg diese Spitze verteidigt hat, hat er sich von ganz unten da auf Platz 2 gespielt. Und das ist natürlich, der hat schon echt Nerven und hat sich da offensichtlich sehr wohl gefühlt. Und Chapeau, ich bin sehr gespannt, wann wir den wiedersehen oder wann der wieder auf den Ergebnislisten weit oben auftaucht. Das ist, wie Thomas gesagt hat, nicht zwingend so, dass jemand, der dann da einmal vorne platziert ist, dann auf jeden Fall dann unglaublich super erfolgreich immer weitermacht. Aber bei dem jungen Mann, angesichts der Vorgeschichte, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der auf der European Tour jetzt eine Rolle spielt.
Das werden wir auf jeden Fall natürlich weiter hier bei nurgolf auf meinsportradio.de im Blick haben. Schauen wir nochmal auf ein paar weitere aus diesen Playoffs, aus diesen Matchplay, so zum Beispiel auf den am Ende drittplatzierten Adam Bland, und der sagte, ja, er hatte eine wirklich gute Woche, hatte sogar Siegchancen, aber so ganz hat's am Ende nicht geklappt.
Yeah, definitely pleased with how it came out. I had a good week last week, and this week's definitely, you know, it was up there and had a chance to win, I guess, if I had a knocked off Brett, but didn't work out, but I'm still happy with the week.
Ja, Thomas, aber das ist dann, was wir eingangs auch schon mal sagten, im Matchplay dann eben auch eine Sache, da entscheiden dann auch noch andere Faktoren. Nicht nur die gute Form, sondern da kommt das Glück, da kommt natürlich dann auch ein bisschen die geistige Verfassung im richtigen Moment dazu.
Die Frische, würde ich ja sagen, ja, ja genau. Das Problem war für ihn, dass er gegen Brett Rumford antrat im Halbfinale, und Rumford ging halt raus an der 1, Birdie, also spielt ein Birdie, spielt an der 2 ein Birdie, gewinnt 2 Löcher. Und wenn du 6 Loch Matchplay spielst, also alle, die sich mit Matchplay ein bisschen auskennen, das ist eine Geschichte normalerweise total schön, weil du hast 18 Bahnen, nicht unbedingt, spielst du die unbedingt zu Ende, aber du hast mehrere Möglichkeiten zurückzukommen. Wenn du aber schnell, also gerade bei 6 Bahnen, wenn du da 1 oder 2 down bist nach 2 Bahnen, dann hast du unglaublich viel Druck und dann fängst du natürlich an, Dinge zu machen. Er hat versucht zu kontern, hat an der 3 noch ein Birdie gespielt und dann hat Rumford nur noch verteidigen müssen. Paar gespielt. Das ist natürlich dann so ein Stück weit auch ein bisschen Glück. Wie komme ich rein? Wie fasse ich Fuß? Gehe ich in Führung? Das ist ja im Sport ja generell, wer führt, kann natürlich anders auftreten als der hinten liegt. Und wenn die Zeit davon läuft, beziehungsweise die Löcher, da musst du halt viel mehr probieren. Aber er ist auch einer von den Nutznießern, dass er am Ende, wie gesagt, du hast gesagt, Dritter geworden. Das ist eine Geschichte für die Jungs. Ich glaube, die hatten, wenn man ehrlich ist, bis auf Rumford, hatten die alle eine Menge Spaß. Und das ist natürlich ein bisschen hin und her gewürfelt worden, dass das Teilnehmerfeld. Da ist halt für den Scrivener wieder, Jason Scrivener, das ist der Einzige, der sich ein bisschen ärgern wird. Mhm. Wenn der als Zweiter sozusagen losging, Bland hat sich hochgespielt von hinten und das ist halt Matchplay. Das ist das, worum es beim Matchplay geht. Du hast dann die Chance und fängst bei 0 an und dann spielt auch die 3 Tage davor spielen keine Rolle. Das ist in der Sekunde vergessen, du hast eine Platzierung, du hast dein Draw, dein Spielplan, du weißt, gegen wen du spielen musst, du kennst den nächsten Gegner, wenn du gewonnen hast, auf geht's. Und dann spielst du Mann gegen Mann. Und da geht es wirklich darum, psychologisch den Vorteil zu nutzen, beziehungsweise sich Vorteile zu erschaffen. Er hat ja zum Beispiel, also Adam Blanz hat ja zum Beispiel in der Schlussrunde, in der ersten Runde hat er ja gegen Thomas Detry spielen müssen, den Belgier Thomas Detry. Das Foto ist aber Thomas Peters auf der European Tour. und hat irgendwie die ersten beiden Bahnen gewonnen und dann hat der Belgier die fünfte, sechste Bahn gewonnen, dann ging es nochmal 2 extra Löcher weiter. Das ist natürlich eine Geschichte, da musst du mental auch, da kann ganz schnell Schluss sein, bist du 22 oder nicht 22, sondern 17 da. Oder du bist halt wie er, kommst du bis nach vorne. Mhm. Also das ist halt ein ganz enges Ding und da musst du jeden Ball zu Ende spielen, du musst jeden Ball konsequent spielen, du musst jeden Ball vor allem auch in dem Bewusstsein spielen. Ja, du spielst nicht mehr nur ein Zielspiel, sondern du spielst gegen deinen Gegner. Du musst gucken, dass du deinem Gegner Druck machst, beziehungsweise was macht dein Gegner, wenn der Fehler macht, musst du ihn nutzen. Das ist denn schon mal noch eine andere Challenge und da kann man sich schon nochmal nach vorne spielen. Ich, wie gesagt, ich mag ja diesen Modus. Ich glaube, wir alle drei sind uns einig. Matchplay finden wir generell ja gut. Ja. Das verkürzt das auch und ich finde das auch schön für die Zuschauer. 6 Bahnen bedeutet, du stehst ja die Löcher im Bauch, im wahrsten Wort, ne? Und du stehst dann da und kannst dann quasi das Ganze verfolgen. Du musst nicht mehr so viel mitlaufen. Die Spieler kommen, gerade weil, wenn es so viele Paarungen sind, kommen ständig wieder vorbei. Das hat man auch gesehen an den Zuschauerzusprüchen, an den Seiten. Alle Bahnen waren gut besucht. Also alle Spieler hatten den Vorteil dann, dass sie nicht im letzten Flight alle mitgehen, weil sie den Sieger sehen wollen, sondern die waren halt konstant waren Zuschauer da. Mhm. Das erhöht den Druck auch nochmal. Das macht's spannender, das macht's schneller und das macht vor allem, das haben wir immer moniert, das macht den Sonntag noch spannender, wobei ich der Meinung bin, dass diese Form des Modus die ersten 3 Tage ad absurdum führt. Also da geht's ja nur darum, unter die ersten 24 zu kommen. Und du hast, wenn du unter die ersten 24 bist, hast du eine Chance, ansonsten hast du nichts gewonnen. Die ersten 3 Tage sind dann irgendwann, ja, ob du jetzt Dritter bist oder Vierter bist, das ist natürlich auch eine Glückssache, auf wen triffst du?
Naja, aber ich meine, das ist ja letztendlich in vergleichbaren Ligen, wenn du das so nimmst, ist es ja auch, also Basketball oder Eishockey oder alles, wo es Playoffs gibt. Ich meine, du spielst da irgendwie vor dich hin, Spiel um Spiel um Spiel und bist dann irgendwo platziert und dann geht's ja nochmal von vorne los. Und wenn dann der Erste auf den Achten zum Beispiel trifft und halt irgendwie ein schlechtes Wochenende hat, dann gut, da gibt es mehrere Spiele und so weiter, mehrere Best-of-irgendwas-Modi, aber im Prinzip ist das genau das Gleiche, dass du da halt auch die ganze Saison über guckst, dass du dich gut platzierst und dann halt hoffst, dass der andere auch wirklich schlechter drauf ist als du. Und hier ist es halt auch so, dass du erstmal 2 Tage lang gucken musst, okay, kann ich mich da überhaupt oben im Tableau festsetzen?
Ja, aber der Heimvorteil, was du ansprichst, ist ja beim Eishockey, die haben dann die spielen dann quasi das entscheidende Spiel im Zweifelsfall zu Hause. Das ist da ja nicht, die haben ja keinen Heimvorteil. Der einzige Heimvorteil über Rumford, Heimplatz, aber alle anderen haben ja quasi, das ist ja, was ich meine, das ist dann, und das ist 6 Loch. Das ist jetzt kein volles Turnier. Das ist so, das ist das, was Rumford auch, glaube ich, meinte, das sind tough, weil du hast irgendwie nur wenige Chancen, du musst ganz konzentriert sein. Wenn du 18 Bahnen spielst, C-Spiel, natürlich willst du auch kein Doppelbogie spielen, aber wenn du mal einen Bogie fängst, ist das nicht schlimm. Beim Matchplay kann das ganz schnell das Genick brechen, wenn du die erste Bahn verlierst. Also, das kann schnell zu Ende sein. Da ist halt schon ein bisschen Feuer in der Geschichte drin. Also, ich finde das halt, wie gesagt, ich fände es schöner, wenn man das von vornherein spielt, wie bei der World Golf Championship Matchplay, dass man von vornherein im Matchplay-Modus ist, dass alle wissen, woran sie sind, dass alle wissen, okay, das passiert jetzt. Ich habe jetzt bei der World Golf Championship sind ja 3 Vorrundenspiele, waren es früher zumindest. Da hast du 3 Chancen, in Anführungszeichen, um ins Halbfinale oder ins Achtelfinale zu kommen und dann spielst du halt K.O.-Runde und du spielst es jeweils über 18 Bahnen. Das ist natürlich der Nachteil, du kannst, wenn du über 18 Bahnen spielst, keine 165 Spieler zulassen, wie schon noch 3 in der Fall war, sondern halt nur noch 64. Das stimmt schon, das ist schon richtig. Also das ist halt so ein bisschen hin und her gerissen. Ich persönlich, ich bleib dabei, die Superprofis stehen alle auf Zielspieler, das ist der ehrlichere Sport, hört man ja immer wieder von den Golfern. Ich finde Matchplays einfach für den Zuschauer attraktiver und deswegen finde ich die Idee ganz gut, von der European Tour zu sagen, wir müssen an dem Modi was ändern, wir müssen mehr Aufmerksamkeit generieren, wir müssen für mehr Aufmerksamkeit sorgen und wir müssen das Spiel schneller machen. Das haben sie geschafft, also mit 6-Loch-Matchplay ist das Spiel definitiv schnell.
Und das Turnier, was dann im Mai ausgetragen wird in England, das hat ja dann dieses 6-Loch-Playoff dann quasi über dieses gesamte Turnier, zieht sich das dann ja durch, auch in der Vorrunde dann schon, also das ist dann ein reines Matchplay, das wird es dann diese Mischung dann nicht nochmal geben, aber ich bin gespannt auch auf weitere Experimente in dieser Richtung. Wir müssen auch über Sebastian Heisele natürlich sprechen, Desiree. Der hat sich, du hattest es eingangs schon erwähnt, ganz knapp nicht qualifiziert für dieses Matchplay, aber insgesamt ein wirklich gutes Turnier gespielt da unten.
Ja, es war ja am ersten Tag noch so ein bisschen die Frage, kann er das sozusagen halten? Also kann er diese Leistung dann auch weiterhin zeigen? Und das hat er sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Und ist halt wirklich super ärgerlich, weil ich habe da auch die Daumen gedrückt, hat leider nichts geholfen. Er hätte halt einfach dieses, die haben ja so eine Art quasi Playoff um diese Plätze bis 24 dann noch spielen müssen. Und wenn er das halt noch geschafft hätte, wäre es natürlich noch viel besser gewesen, wenn er sich dann auch mal so eine Matchplay-Erfahrung da irgendwie aussetzen hätte können. Aber generell finde ich das trotzdem, er ist ja quasi irgendwie gefühlt Top 25 und das ist dann schon mal eine gute Platzierung und wenn er darauf aufbauen kann, ich persönlich finde das nicht einfach, da unten zu spielen. Also ich meine, das ist ja auch von den Witterungsbedingungen so weit weg von gerade mal zu Hause jetzt, wie man sich nur vorstellen kann. Und ich finde, dass er sich da sehr, sehr, sehr gut geschlagen hat.
Thomas, aber es ist für ihn auch der richtige Weg, sich dann auch bei solchen Events dann zu zeigen.
Ja, auf alle Fälle, weil wir sprechen immer wieder auch davon, bei den ganz großen European Tour Events sind die ganzen Superstars, da wird's noch schwieriger, in den Cut zu kommen, da wird's noch schwieriger, ganz oben mitzuspielen. Du musst halt sehen, und solche Spieler wie Sebastian Heisele haben dir die Tourkarte dieses Jahr das erste Mal, die volle Tourberechtigung. Du musst halt sehen, dass du dein Geld und damit deine Punkte gerade auf solchen Events einsammelst. Und er schafft das relativ gut. Er ist, was dieses Jahr angeht, er hat dreimal auf der European Tour gespielt, einmal 17. bei den Alfred Dunhill Championship, da ist er irgendwie, hat er 15.000 Euro gemacht, hat er bei dem BMW Open, hat er knapp den Cut verpasst als 78. und jetzt diesmal 25. hat schon seine knapp 30.000 Euro zusammen, ist im Race to Dubai 114. Wenn morgen Schlusspfiff oder heute Schlusspfiff wird, hätte er die Tourkarte fürs nächste Jahr sicher, weil 115 kriegen die Tourkarte. Und er macht das wirklich stark. Also ich finde, das ist so ein Junge, den haben die wenigsten auf dem Schirm, Weltranglistenpositionen, ist nur 608. Da gibt es andere Spieler aus Deutschland, die sind deutlich weiter oben, weil sie unter anderem Bernd Ritthammer, die auf der Challenge-Tour auch viele Turniere gewonnen haben. Das hat der Heisele nie geschafft. Der hat sich ja quasi über die Qualifying-School hochgespielt und hat in den letzten Jahre, letztes Jahr irgendwie mal 17. mal 15. hat noch nicht kein Turnier gewonnen. Und ich habe mal mir die Quote angeschaut am Freitag. Da war er noch Top 5, glaube ich, oder Top 7. Da habe ich dann gedacht, okay, was würde ich denn bekommen, wenn er gewinnt? Bei Rumford stand da schon, ich glaube, 5-1 oder so, oder sie, oder 5-2. Also relativ wenig Quote, weil die Australier sich sicher waren, die Buchmacher, das ist sein Platz, der rockt das Ganze. Bei Heisele 50-1. Und da habe ich kurz gezuckt, ob ich nochmal einen Zehner setze. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Aber ich hätte es ihm von ganzem Herzen gegönnt, wenn er zumindest in diese Playoffs gekommen wäre, wenn er da nochmal vielleicht 10 Plätze mehr gemacht hätte, dann wäre das auch vom Preisgeld her natürlich noch attraktiver gewesen, weil $12.000 das ist natürlich gerade mal so die Reisekostenabteilung, wenn du nach Australien fährst. Während er, wenn er unter die ersten 9 gekommen oder unter die ersten 11 gekommen wäre, schon das Doppelte bekommen hätte. Unter die ersten 8, dann wäre schon 30.000 gewesen. Also das ist schon der richtige Weg, das ist der richtige Ansatz. Die Jungs zeigen sich, wir haben ja noch ein paar mehr deutsche Eisen im Feuer. Ich freue mich drauf, diese Saison.
Bei diesem Turnier unter anderem auch David Klein, unseren deutschen Statthalter, so ungefähr da in Neuseeland. Der ist ja vor einigen Jahren mit seiner Familie dort hinübergesiedelt, dort letztlich auch aufgewachsen, hat das Golfspielen da gelernt und ist ja auch Teilzeit-Farmer. Für den gab es jetzt nichts bei diesem Turnier, außer ein bisschen Erfahrung, aber der hat es ja auch nicht so weit nach Hause. Von daher der geteilte 88. Platz und das Ausscheiden nach dem Cut für ihn dann sicherlich insgesamt zu verschmerzen. Wir haben noch mehr zu besprechen, bleiben in Australien und schauen gleich noch hier bei Nur Golf auf die Damen. Australian Open der Damen, die sind jetzt Thema bei uns hier bei Nur Golf.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Jetzt haben die Ladies bei uns das Wort etwas ausführlicher als in den letzten Wochen, das hatte ich euch ja versprochen. ISPS Hender Women's Australian Open, das ist das Turnier, das in Adelaide ausgetragen wurde. Und das jetzt bei uns das Thema ist Hannah Yang aus Südkorea. Die hat sich am Ende durchgesetzt mit einem Score von -10. Die Spitze erklommen, kam etwas von hinten und hat sich nach vorne gespielt. Jana Kirst-Smadsen, die landete auf dem 2. Platz mit -7 und den 3. Platz, den teilen sich Minji Lee, Aria Yutanugan, die sich noch nach vorne gespielt hat nach dem eher schwachen ersten Tag, Haru Nomura aus Japan und Sarah Jane Smith aus Australien, die und Minji Lee, ja beides quasi Lokalmatadoren von Down Under. Und auch die beiden Deutschen, Desiree, die haben sich auch in den Cut gespielt, 2 von 4 jedenfalls, Caroline Masson und Sandra Gahl. Wo landeten die?
Die sind in trauter Einigkeit auf dem geteilten 46. Platz gelandet, beide mit einem Gesamtscore von +2. Und haben da sozusagen die beiden üblichen Verdächtigen haben dann dadurch den Cut geschafft, von der Platzierung jetzt noch ein bisschen ausbaufähig. Das sind auch beide aber jetzt soweit, also auch Caroline Masson hat es so formuliert, lief schon ganz gut, hat noch nicht alles ganz geklappt, aber ich bin auf dem Weg und das wird so weitergehen. Sandra Gahl ja eh schon gut in der Saison. Unsere beiden anderen deutschen Starterinnen haben den Cut leider verpasst, nämlich, das darfst du machen, du kannst
Letizia es viel besser aussprechen. Rath Anderitha und natürlich Anka Lindner, die beiden waren auch da und die haben sich dann eher mit höheren Scores verabschiedet. Wir decken Martin Mantel des Schweigens über die ganz genauen Zahlen, die könnt ihr nachlesen bei den Kollegen der LPGA Tour. Aber was wir sagen müssen, Caroline Masson und Sandra Gahl, die waren ja auch schlaggleich mit Lydia Ko, das kann man ja auch nicht immer von sich behaupten, über die sprechen wir auch gleich. Eigentlich hatten wir ja gedacht, wir sprechen über sie auch im Zuge des Besprechens des Sieges, weil ja auch Aria Yutanugan, mit der sie sich ja im letzten Jahr schon so einen Schlagabtausch geleistet hat, auch weiter vorne gelandet ist und man sich ja sehr auf dieses Duell freute, wurde aber nichts draus, denn am Ende, da siegte Hannah Yang und die lassen wir jetzt nochmal ihre letzte Runde, die sie ja mit einem wirklich furiosen Finish beendet hat, nochmal nacherzählen.
It's a really difficult day today. I mean, this is my target, just 10 on the pars today. It's like 4 more birdie. Yeah. And then first hole, the bogey, starting bogey is really, it's like, it's my mind is like, oh, dang. It's like, yeah. It's a really tough day because it's the first hole, the starting bogey. And then, just every hole is like, just be patient every hole. It's really windy. I'm just looking for on the scoreboard. It's not really good score. It's another player. And just try more simple, simple. Hannah, you can do it. Just simple. And then just talk to the hole number 11 on the on the green. Pete, is my caddy's name is Pete. Mm-hmm. Pete, I think try more, be patient. I think it's a really good score on the after hole number 18. It's like he said, okay, you can do it. Just so you try just simple. It's like, okay. Try, and then hole number 13 and 14 and birdie. Yeah. I'm starting more, it's like more, my mind is like more exciting and I can do it more, try like computation and consultation too. And then hole number 17, I'm try like, just try to think about the speed. Uh-huh. And then very, very exciting. It's the eagle part. It's like, feels good, touch and solid, looks like good. Oh my God, that one is make eagle? Yeah, like, it's like, my mind is like more nervous, it's gone, yeah. Pressure is gone, yeah. Hole number 18 is like easy, so really, really exciting today.
Ja, und so hat sie am Ende gewonnen und war natürlich entsprechend excited und sie hat es auch mal wieder rauslassen können, Desiree, das war ja auch bei ihr nicht immer der Fall.
Nee, Hannah Yang hat eine ziemlich böse Geschichte hinter sich, sie hat halt wirklich im letzten Jahr ein bisschen Pech gehabt, ist so ein bisschen untertrieben. Also es ist einfach, es gab den sogenannten Incident, wie er in den Medien genannt wird. Und zwar hat letztes Jahr in Singapur am Flughafen ihr Vater eine Reisetasche auf der Rolltreppe fallen lassen. Ich gehe davon aus, unabsichtlich. Und diese Tasche hat aber Inji Chun, ihre südkoreanische Profikollegin, in den Rücken bekommen. Und das hat sie halt wirklich verletzt. Und sie musste einige Turniere aussetzen und ich meine, sie hat dann später noch Siege eingefahren in der Saison und alles, aber es war dann auch vor allem unter den Fans, also man muss sich das vorstellen, das sind ja so diese beiden, zwei der südkoreanischen Vorzeigegolferinnen, und da ist dann ein ziemlicher Krieg entbrannt, den müssen wir jetzt nicht wieder aufbereiten, aber die direkte Folge dieses Vorfalls, dieses Incidents war halt, dass die Fans dann sich zum Teil mokiert haben darüber, dass Hannah Yang, die ja meiner Ansicht nach die sympathischste Art und Weise hat, mit Fistbumps und einfach Tänzchen auf dem Golfplatz sich zu freuen, wenn was klappt, und diese Performance, das ist einfach ganz echt und die ist da ganz natürlich und kommt super rüber. Und das ist ihr dann vorgeworfen worden, gerade auch bei dem Turnier, wo In Ji-jun dann ja verletzt nicht starten konnte, und auch bei folgenden Turnieren, so dass das dazu geführt hat, dass eigentlich Hannah Yang in letzter Zeit immer mehr tatsächlich introvertiert wurde, von außen sozusagen verursacht und ihre ganze Art versucht hat, da sich zurückzunehmen. Und das war jetzt das erste Mal, dass auf diesen Back Nine, die sie ja selbst schon in dem O-Ton erzählt hat, dass da dann die alte Hannah Yang wieder hervorkam. Also der Zwist ist jetzt wohl beigelegt und die werden auch demnächst beide wieder starten, und zwar bei genau dem Turnier in Singapur wieder. Und dann hoffen wir mal, dass das wirklich alles ad acta gelegt ist. Aber für sie, also, und ehrlich gesagt auch für uns, für alle Fans und Teilhabende am Golfsport, ist es ganz wichtig, dass Hannah Yang einfach so drauf ist, wie sie ist, weil das ist eine der sympathischsten Damen überhaupt auf der Tour. Der Golf Channel hat tatsächlich mal sie mit Beyoncé verglichen, also jetzt nicht unbedingt von der Sangeskunst her, aber so nach dem Motto, wenn Beyoncé Golf spielen würde, würde sie sich auf den Platz so geben wie Hannah Yang, weil das einfach, das ist aber auch keine aufgesetzte Performance, sondern es ist einfach ein ganz natürliches Mädel, die sich freut und die ja unglaublich nervenstark ist und dann auch ganz tolle Aufholjagden starten kann. Und genau das hat sie gemacht, besonders mit diesem Eagle an der 17. Das war ein wirklich schwerer, sehr langer Eagle-Putt, den sie dann halt da reingezogen hat, und da hat sie, wie sie ja selbst im O-Ton gesagt hat, da ist dann auch die ganze Nervosität von ihr abgefallen. Und dann hat sie es wirklich in der Tasche gehabt und da war sie dann einfach happy. Und große Hilfe war ihr Caddy, den sie auch nochmal namentlich genannt hat, Pete. Und Pete ist nämlich der Ex-Caddy von Lydia Ko. Insofern, der hat ihrer Konkurrentin da jetzt wirklich offensichtlich deutlich weitergeholfen und die scheinen sich gut zu verstehen.
So kann es dann eben auch manchmal gehen. Ja, lassen wir sie dann doch nochmal zu Wort kommen, weil es eben eine wirklich sehr sympathische Art ist und weil sie bei diesem Turnier ja auch schon öfter so ganz dicht dran war, das Turnier dann auch wirklich zu gewinnen. Und da hat sie sich dann auch nochmal zu geäußert.
The feel first always to win is like excited. It's like really amazing. Feels like I'm third time that I played Australia. I always say really good scores. Like last year, 2 years ago, I finished like second probably, and then last year I finished at third probably. It's a really good score every year. Really good mind. I just try like top five this week, but just try simple. It's a really good score. Now I'm winning today right now. So exciting. Yep.
Ja, und das kann sie auch wirklich sein. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen oder schon angekündigt, wir hatten uns eigentlich auf den Zweikampf Yuta Nugan Ko gefreut. Und jetzt hat also der Ex-Caddy von Lydia Ko mit Hannah Yang gewonnen. Lydia Ko ist ja auch bei diesem Turnier mit recht neuer Ausstattung, neuem Personal angereist, neuer Trainer und auch neues Equipment. Landete am Ende bei +2. So richtig funktioniert hat das alles noch nicht.
Nee, kann man so nicht sagen. Hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn die jetzt einfach wieder da weitergemacht hätte, wo sie vor einem Jahr aufgehört hat. Das ist ja der falsche Ausdruck. Sie hat ja nicht aufgehört, aber die Wechsel, die Lydia Ko gemacht hat, die sind massiv und aus meiner Sicht tatsächlich kaum auf einmal zu stemmen. Also sie hat ihr Equipment gewechselt. Das ist bei PXG, das ist Parsons Extreme Golf. Das ist so eine sehr exklusive Golfmarke von Bob Parsons verkauft. Die kannst du dir als Normalgolfer nicht leisten. Das ist ja okay, also Equipment, bitteschön, aber so ein Equipmentwechsel ist ja schon für einen Golfer eigentlich genug Aufruhr. Das hat man ja bei den Herrenkollegen auch immer wieder gesehen. Dann hat sie natürlich einen neuen Caddy, in diesem Fall Gary Matthews. Der war übrigens auch schon mal Caddy von Sergio Garcia. Ist also durchaus bekannt natürlich im Geschäft. Und zu diesem neuen Caddy dann noch den neuen Coach. Mhm. Und der neue Coach ist eben Gary Gilchrist. Mhm. Habe ich wahrscheinlich falsch ausgesprochen,
auch Malte? Kein Unbekannter auf jeden Fall in der Szene, Gary Gilchrist. Hätte ich ihn jetzt auch ausgesprochen. Kann natürlich sein, dass er in manchen Regionen auch Gilchrist genannt wird. Aber Gilchrist hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, und der ist also auf jeden Fall Hat auch mit Aria Yutanugan gearbeitet, mit Shan Shan Feng gearbeitet, auch früher schon mal Michelle Wee gecoacht. Also jetzt auch kein unbekannter Name. Das sieht also auf dem Papier alles irgendwie ganz prima aus. Aber es ist halt wirklich an allen Fronten neu und das ist dann so ein bisschen viel, denke ich. Und ich würde mal sagen, da müssen wir ihr wahrscheinlich auch noch Zeit geben. Es sind ja beim Golfen auch oft Kleinigkeiten, aber bei ihr ist es ja so, dass sie auch sehr absichtlich eine Schwungumstellung vorgenommen hat, also letztes Jahr schon begonnen hat. Ich gehe davon aus, dass sie das weiter durchzieht. Und insofern ist da auf gut Deutsch kein Stein mehr auf dem anderen. Und dann finde ich persönlich das sehr, sehr schwierig, da dann bei diesem dichten Feld oder bei diesem Niveau auf der Damentour, auf der LPGA-Tour ganz vorne aufzuschlagen. Also dass es jetzt so gar, also wirklich relativ schlecht lief, muss man jetzt sagen, bei einem Plusergebnis bei ihr, hätte ich jetzt nicht zwingend erwartet, aber ich hatte schon befürchtet, dass sie dann nicht unbedingt tatsächlich die Top 5 schafft, nachdem das Turnier losgegangen war.
Aber sie hat auf jeden Fall gesagt, sie möchte eher so an die positiven Aspekte dann erinnert werden bei diesem Turnier, eher da drauf gucken und jetzt nicht sagen, ja, ich habe plus zwei, alles nicht so gut, 71, 75, 73 und 75 bei einem Turnier, wo insgesamt recht hohe Scores erzielt wurden. Die 69 von Hannah Yang, das war die niedrigste Runde sozusagen am Schlusstag. Insgesamt gab es bei dem Turnier schon die ein oder andere niedrigere, aber auch nicht deutlich mehr oder deutlich tiefer. Aria Yutanugan im Gegenzug, die hat sich deutlich besser verkauft. Die hatte am Anfang ein paar Probleme, an den ersten beiden Tagen jeweils 72 gespielt, sich dann aber noch nach vorne gespielt. Und alle haben da vorne profitiert, im Grunde vom Zusammenbruch oder Einbruch, war es ja, sportlicher Natur von Lisette Sellers, die US-Amerikanerin. Die fiel nochmal deutlich zurück.
Ja, das war allerdings wirklich eigentlich so in diese Deutlichkeit, finde ich, nicht zu erwarten. Die hat eine 78 gespielt. Also diese Sonntags-Scorekarte, die kannst du einfach verbrennen an ihrer Stelle. Also das ist wirklich sehr frustrierend, weil sie ja tolle Runden gespielt hatte mit 68, 70, 71. Und dann spielt die wirklich Bogey 1, Bogey 5, Bogey 6, dann mal zwei Birdies, 9, 10 und dann wieder Bogey 12, 13, 14 und 16. Also das ist natürlich haarsträubend aus ihrer Sicht. Und dazu kommt ja, dass sie jetzt nicht irgendwie eine 15-Jährige ist, die nicht weiß, wie es geht, sondern sie ist natürlich eine erfahrene Spielerin, hat eben, wir haben es in der Sportshow ja auch schon besprochen, hat ja auch Solheim Cup gespielt und war da so das heiße Eisen der Amerikaner, was da im Feuer war. Und das ist, glaube ich, also aus ihrer Sicht, dieser Absturz ist mit Sicherheit sehr enttäuschend.
Denn sie hatte ja, wie gesagt, mit zwei Schlägen Vorsprung war sie in den letzten Tag gegangen, hatte also eine eigentlich gute Führung, gutes Polster, was auch ein bisschen Nervenstärke oder Nervennahrung geben sollte, um dann eben sowas über die Distanz zu kriegen. Da wird sie sicherlich noch ein bisschen dran zu knappern haben. Ja, wir gucken dann auch natürlich weiter im Verlauf der Saison drauf, wie sie dran knappert und wie vor allen Dingen auch Lydia Ko jetzt sich dann in den nächsten Wochen entwickeln wird und was die alles noch möglicherweise reißen kann. All das natürlich dann auch Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und wir schauen jetzt noch über den großen Teich, über mehrere große Teiche, wenn wir von Australien ausgehen, zur PGA Tour, denn da wurde auch gespielt im Riviera Country Club. Da gab es ja noch die Genesis Open und die sind jetzt zum Abschluss noch Thema hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und dann schauen wir hier bei nurgolf auf meinsportradio.de noch in die USA und auf die PGA Tour. Die war im kalifornischen Pacific Palisades im Riviera Country Club zu Gast. Dort wurde die Genesis Open ausgetragen und der Sieger, der hatte gleich mehrfach Grund zu strahlen. Dustin Johnson nämlich, der sicherte sich mit einem Gesamtscore von minus 17 den Titel, 5 Schläge vor den geteilten Zweiten Thomas Peters und Scott Brown. Die beiden lagen bei minus 12 am Ende. Vierter wurde Justin Rose mit einem weiteren Schlag Rückstand. Alex Shaker landete am Ende auf dem geteilten 55. Platz. Dustin Johnson war als Führender mit 6 Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen, nachdem er die 3. Runde am Moving Day mit 64 Schlägen absolviert hatte. Und auch auf der Schlussrunde war er stark unterwegs, doch 3 Bogies, 2 davon auf der Back 9, ließen ihn am Ende mit einer 71 ins Clubhaus kommen. Der einzige Wermutstropfen an diesem Tag, denn ansonsten lief für ihn alles nach Plan, wie er dem Golf Channel erklärte.
I played some really good golf. Through the first 3 rounds, even through halfway through the final round, I drove it really well. I put in a new driver this week, the new M1, and so I drove it really well. So I never was really in any trouble. So I didn't really make any bogey. I made 1 bogey through, I think. I can't even count, but 60 something holes. So. That was a big key for me. Obviously putted pretty well too, but that was a big factor. Made a couple bogeys coming down the stretch, but those were more playing a little too safe maybe. And I knew I had a big lead, so as long as I didn't make any drastic mistake, I was going to be just fine. So the bogeys, I probably could have saved par on a few of them, but I just, I was trying to play a little safe.
Dustin Johnson feierte nicht nur seinen 13. Titel auf der PGA Tour, er schaffte es damit auch im 10. Jahr in Folge auf der PGA Tour siegen zu können und er ist zum ersten Mal in seiner Karriere nun die Nummer 1 der Golf-Weltrangliste, übrigens die 20. in der bisherigen Golfgeschichte. Außerdem kündigte Johnson an, in diesem Jahr zum 2. Mal Vater zu werden, läuft also bei DJ und das nach einer ziemlich langen und beschwerlichen Reise, wie er dem Golf Channel erklärte.
It's been a long journey, but yeah, growing up as a kid playing golf, kind of the dream is to play on the PGA Tour. Never really thought about being number one in the world, but once I got on tour and started winning some and, got up in the top, 10 in the world, obviously, I knew it was definitely doable, and, here I am and, made it to number one, and so it's going to just push me to keep working harder and to stay there.
Und dabei hat er die wirklich großen Probleme in seiner Karriere vor 1,5 Jahren gar nicht erwähnt, aber die wollen wir jetzt auch nicht unbedingt nochmal wieder aufwärmen. Alle wissen, was letztlich da passiert ist. Johnson also mittlerweile am Ziel seiner Träume. Thomas Peters, der 2., der sorgte mit seiner Sonntagsrunde einer 63 noch einmal für ein gewaltiges Ausrufezeichen und kommt seinem großen Ziel, der Tourkarte für die PGA Tour, damit immer näher. 13 Punkte fehlen ihm jetzt nur noch, um die Special Temporary Membership zu ergattern. Er will die European Tour nicht komplett ad acta legen, aber die PGA Tour, die übt auf ihn schon eine gewisse Faszination aus und dieses Ziel, das möchte er sich auf jeden Fall erhalten und das möchte er erreichen. 4 Birdies auf der Front 9 und 4 Birdies auf der Back 9, eine insgesamt phänomenale Leistung auf diesem Kurs und das beste Finish von Thomas Peters im 7. Start auf der PGA Tour. Die gute Leistung von Peters in Riviera ist allerdings keine Überraschung. Hier gewann er ja bereits, das haben wir euch neulich schon in der Sportshow hier auf meinsportradio.de erzählt, die Individual NCAA National Championship, also die College-Meisterschaft vor einigen Jahren, und auch von den wetterbedingten Zeitplanproblemen in diesem Jahr ließ er sich da überhaupt nicht aus der Rolle bringen. Er liebt den Kurs eben, wie er selbst zugab. Für die größte Enttäuschung sorgte bei diesem Turnier in diesem Jahr Jason Day, der diesen Kurs allerdings nicht so sehr liebt wie Thomas Peters. Von daher ist das auch keine besonders große Überraschung. Seit 2012 war er dem Turnier deshalb auch ferngeblieben. Und er musste dann nach einer schwachen Vorstellung an den 4 Tagen nach 47 Wochen an der Spitze nun die Weltranglistenposition Nummer 1 räumen und, um auf seine Turnierleistung nochmal einzugehen, im Riviera Country Club in diesem Jahr, er traf gerade mal 22 von 56 Fairways, spielte in keiner Runde unter 70 und wurde damit am Ende enttäuschender geteilter 64. Er wisse aber, wie er selbst sagt, was er jetzt zu tun habe, woran er zu arbeiten habe, um zurückzukommen, um sich auch den Platz an der Sonne, die Nummer 1 in der Weltrangliste, dann wieder zurückzuholen. Darüber werden wir natürlich berichten, wie auch über alles andere, was sich in der Golfwelt in der Zwischenzeit dann ereignen wird. Und das schon in der nächsten Woche wieder hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, immer montags 19 Uhr bei uns im laufenden Programm und als Podcast natürlich zum Download auf unserer neuen Webseite abrufbar und auch bei iTunes sind wir zu finden, aber vor allen Dingen die neue Webseite, die solltet ihr mal eingehen, studieren, da haben wir alles neu gemacht, da haben wir unser gesamtes bisheriges Konzept für euch neu überdacht und über den Haufen geworfen und eine Seite herausgebracht. Ich glaube, die wird euch gefallen, also schaut unbedingt mal näher rein, klickt euch durch, schaut euch die gesamten Features an, die ihr dort entdecken könnt und die ihr auch verwenden könnt. machen wir alles für euch, für unsere Hörer hier bei meinsportradio.de und natürlich auch vor allen Dingen für unsere Golfhörer, wenn ihr denn jetzt hier gerade dabei seid. Aber hört auch mal in die anderen Podcasts rein, in die anderen Sendungen, die wir hier bei uns so produzieren. Lohnt sich auf jeden Fall und vielleicht werdet ihr ja Fan einer weiteren Sportart, denn nur Golf ist schön, aber vielleicht auch nicht genug am Ende des Tages. Also bis nächste Woche hier bei nur Golf auf meinsportradio.de. Vertreibt euch die Zeit mit unseren anderen tollen Sendungen hier bei uns im Programm und als Podcast auf der Webseite oder bei iTunes oder auch mobil mit unserer App für iOS und Android. Ganz egal, wie ihr uns hört, wir freuen uns auch über euer Feedback bei iTunes oder jetzt auch möglich direkt bei uns auf der neuen Webseite auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.